Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Wer in den letzten Wochen ein wenig die Gesundheitsberichterstattung verfolgt hat, dem sind vielleicht Meldungen wie diese aufgefallen.
Intervallfasten auf dem Prüfstand. Cochrane Review. Intervallfasten zur Gewichtsreduktion ohne klinisch relevanten Vorteil. Abnehmen. Der Hype um Intervallfasten war verfrüht bis ungerechtfertigt.
Das überaus beliebte Fasten in täglichen Zeitfenstern, das auch von so manchem Promi angepriesen wurde, scheint nach einer großen Übersichtsstudie auch nicht besser zu sein als andere Abnehmprogramme. Das für viele Leserinnen und Leser etwas überraschende Ergebnis wurde nicht nur wegen des gehypten Intervallfastens überall in den Medien herumgereicht. Es hat doch etwas mit der Organisation zu tun, die diese Untersuchung, einen sogenannten Systematic Review, erstellt hat. Cochrane. Früher auch mal als Cochrane Collaboration bekannt.
Und das war auch der ursprüngliche Name, weil es darum ging, ein internationales Netzwerk zu etablieren von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Methodikerinnen und Klinikerinnen und Leitlinienentwickler, die sich zum Ziel gesetzt hatten, mal etwas vereinfacht gesprochen, Ordnung in die Forschungslandschaft zu bringen, und zwar systematisch, und zu versuchen, durch sogenannte systematische Übersichtsarbeiten, wir nennen die dann Cochrane Review, wesentliche medizinische Fragestellungen in der klinischen Versorgung, aber auch öffentlichen Gesundheit, Prävention, wissenschaftsbasiert zu beantworten.
Das ist Jörg Meerpohl, wissenschaftlicher Vorstand von Cochrane Deutschland. Eigentlich ist er gelernter Kinderarzt, hat viele Jahre an der Uniklinik in Freiburg gearbeitet im Bereich Blut- und Krebserkrankungen. Aber ab 2007 begann er sich umzuorientieren.
Weil ich ein großes Interesse daran hatte, wie eigentlich medizinische Entscheidungen getroffen werden in der Klinik und Behandlung, weil man über die Jahre doch immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass der eine Oberarzt das etwas anders sieht als die andere Oberärztin, und wenn man dann mal auch die Krankenhäuser gewechselt hat, gesehen hat, dass auch dort die Praxis variiert.
So kam er zum Deutschen Cochrane-Zentrum in Freiburg als Teilzeitwissenschaftler, wie er es beschreibt. Damals noch unter der Leitung des Gründungsdirektors Gerd Antes, der das Zentrum über viele Jahre aufgebaut hatte. Meerpohl wurde später sein Stellvertreter, dann Co-Direktor und 2018, als Antes in den Ruhestand ging, sein Nachfolger. Antes, der Mathematiker und Medizinstatistiker ist, hatte das Zentrum auf seine Initiative hin 1998 gegründet. Das erste Zentrum in England war 5 Jahre zuvor durch eine Gruppe von Enthusiasten der evidenzbasierten Medizin aus der Taufe gehoben worden.
Das ist 93 gewesen. Wir haben vor ein paar Jahren das 30-jährige Jubiläum sozusagen gefeiert von Cochrane. Dann ist 93 gegründet worden in England, in Oxford, von mittlerweile Sir Ian Chalmers. Das ist ein Geburtshelfer und Wissenschaftler, der eben diese Idee, die ich gerade schon so ein bisschen skizziert hatte, Wissenschaft systematisch strukturiert zusammenzuführen, weitergetragen hat, weiterentwickelt hat und zunächst in einem Art Pilotprojekt im Bereich der Geburtshilfe, wenn ich da richtig informiert bin, systematische Übersichtsarbeiten begonnen hat zu erstellen. Und das hat dann so viel positive Aufmerksamkeit erfahren, dass man relativ schnell an den Punkt gekommen ist, dass man gesagt hat, eigentlich macht das nicht nur Sinn für den Bereich Geburtshilfe, sondern für die gesamte klinische Medizin und mittlerweile eben auch öffentliche Gesundheit und Versorgungsforschung.
Und da eine Arbeitsgruppe in England rasch zu klein wurde, um all die Fragen in der Medizin und Gesundheitsforschung zu analysieren, wurde recht schnell klar, dass man das nicht lokal begrenzen sollte, sondern dass es ein globales Unterfangen ist.
Und daraus ist dann eben diese Cochrane Collaboration entstanden. Ich glaube, so die Geschichte besagt, ich selbst war damals noch nicht dabei, dass da irgendwie 70, 80 Leute damals in Oxford zusammengekommen sind und gesagt haben, ja, wir machen das jetzt international, wir gründen jetzt diese Cochrane Collaboration als gemeinnützige Organisation und haben eben dieses Ziel, Wissenschaft zu sortieren, kritisch zu bewerten, zusammenzuführen und damit verlässliche, evidenzbasierte Grundlagen für gesundheitsbezogene Entscheidungen zur Verfügung zu stellen.
Benannt wurde die Cochrane Collaboration, die heute nur noch Cochrane heißt, nach Sir Archibald Cochrane, einem schottischen Epidemiologen.
der, und das ist wirklich beeindruckend, schon in den 70er Jahren in einem Buch formuliert hat, dass es eigentlich eines der größten Versäumnisse der medizinisch-wissenschaftlichen Community ist, dass sie eigentlich es nicht geschafft hat, systematisch ihre Forschung aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen und zu nutzen für die Versorgung von Patienten, aber eben auch für die zukünftige Forschung. Das hat dieser Herr 20 Jahre vorher formuliert und war im Prinzip der Nährboden, der dann dazu geführt hat, dass man diese Idee aufgenommen hat. Dieser Ian Chalmers dann 93, den ich dann auch mal kennenlernen durfte und das dann in die Praxis umgesetzt hat, gesagt hat, jetzt müssen wir diese Kritik von damals, von 1972 aufnehmen und da jetzt wirklich mal was dran ändern.
Diese Idee erscheint heute so selbstverständlich, dass man sich wundert, dass da nicht schon früher jemand drauf gekommen ist, beziehungsweise dass das nicht schon immer so war. Es ist eine besondere Art des Zusammentragens von Belegen für und gegen eine medizinische Maßnahme, die zum Aushängeschild von Cochrane wurde.
Und das Besondere bei dem Ansatz ist, dass es nicht darum geht, eine einzelne Studie durchzuführen und zu versuchen, eine Frage zu beantworten, sondern alle bisher weltweit durchgeführten Studien zu einer Fragestellung zu identifizieren, die kritisch zu beleuchten, die, wie sagen, Qualität zu bewerten und dann mit statistischen Methoden all diese Einzelergebnisse der 10, 15 Studien, die es zu einer Fragestellung gibt, mit statistischen Methoden zusammenzuführen, wie zu einer Megastudie und darüber dann einfach eine verlässlichere, aussagekräftigere Schlussfolgerung zu ziehen, ob zum Beispiel ein Medikament bei Depressionen wirkt besser als eine Psychotherapie zum Beispiel.
In Reviews oder Übersichtsarbeiten wird versucht, einen Stand der Forschung zum Beispiel zu einer Therapie zusammenzufassen. Und die hatte es natürlich schon gegeben, bevor Cochrane damit begann.
Wobei die klassischerweise ja so erstellt und dann auch publiziert wurden, dass ein oder mehrere Experten, Expertinnen zusammen sich hingesetzt haben und ihr kollektives Wissen aufgeschrieben haben, wie entsteht eine Erkrankung, wie wird sie diagnostiziert, welche Risikofaktoren gibt es. Wie sollte ich sie behandeln? Was kann ich vielleicht auch präventiv tun?
Das klingt natürlich erstmal völlig nachvollziehbar und eigentlich ganz logisch. Expertinnen und Experten schauen sich den Stand der Forschung an. Wer, wenn nicht die, haben den Überblick. Aber die Idee hat einen Haken.
Naja, es ist zwar gut, wenn Expertinnen oder Gruppen von Experten ihr Wissen aufschreiben, aber das kann natürlich auch so ein bisschen, gar nicht mal vorsätzlich, sondern vielleicht auch unbewusst, einen selektiven Blick auf die wissenschaftliche Literatur werfen. So ein bisschen nach dem Motto, naja, ich habe 2 Studien selber gemacht, 2 hat meine Kollegin gemacht und die 4 nehme ich jetzt mal zusammen und dann so ein bisschen im Kopf bringe ich die Ergebnisse eher so qualitativ zusammen und komme dann zu der Einschätzung, dass irgendetwas gut funktioniert oder vielleicht nicht so gut funktioniert.
Natürlich sind auch bei Cochrane Reviews Medizinerinnen und Mediziner mit Fachexpertise dabei. Aber es kommt viel mehr auf die genaue Vorgehensweise an, um bei den Belegen für oder gegen eine Therapie oder einen diagnostischen Test die Spreu vom Weizen zu trennen.
Und was man in diesen systematischen Übersichtsarbeiten eben macht, dass man nach sehr klar festgelegter, strukturierter Methodik, die auch vorab schon festgelegt wird, sagt, das ist genau unsere Fragestellung, was wir miteinander vergleichen wollen in Bezug auf welche Endpunkte, wie wir das nennen, also welche Ergebnisparameter. Und dann durch sehr aufwendige Suchen in verschiedenen biomedizinischen Datenbanken versucht sicherzustellen, dass man tatsächlich alle Studien zu dieser Fragestellung identifiziert und eben nicht mehr nur mit einer Auswahl arbeitet. Diese Studien dann nach formalen Kriterien qualitätsbewertet und dann mit statistischen Methoden eben versucht, auch ein Gesamtergebnis abzuleiten, was man dann auch quantitativ, also mit Zahlen beschreiben kann und nicht mehr nur sagen kann, naja, aus den 4 Studien, die ich da kenne, haben 3 Studien gezeigt, das bringt ein bisschen was, eine, da ist sich nicht so ganz sicher und in der Summe glauben wir aber, dass es was bringt.
Aus der Ursprungsgruppe zu Beginn in England entwickelte sich über die Jahre ein Netzwerk von heute 58 geografischen Gruppen weltweit, die Cochrane in einem Land repräsentieren. Es gibt rund 30 Review-Gruppen, die sich einem gesundheitlichen Thema widmen, also etwa Reviews im Bereich Atemwegserkrankungen, Brustkrebs oder öffentliche Gesundheit erstellen. In den ersten Jahren wucherte die Organisation wild vor sich hin. Der Zugang war unkompliziert, man freute sich über jeden, der die Arbeit auf sich nehmen wollte und der Sache dienlich war.
In der Frühphase war das so eine klassische Graswurzelbewegung. Das bedeutet, jeder, der Interesse hatte und eigene Finanzierung mitgebracht hatte, konnte mitmachen bei Cochrane, auch im Zweifel ein Zentrum gründen in einem Land, wenn es dort noch kein Zentrum gab. Und so war das eben auch in Freiburg gewesen mit Gerd Antes. Eigene Finanzierung, ein Zustimmen, Verschreiben den Grundprinzipien von Cochrane und der Idee, und dann hat man da mitgemacht. Und da war es tatsächlich viele Jahre auch so, dass die verschiedenen geografischen Gruppen, wie wir sie jetzt nennen, früher haben wir die Zentren genannt, sag mal, sehr frei und eigenständig waren in der Interpretation, was sie in ihrer entsprechenden Jurisdiktion oder Land für sinnvoll halten.
Der jugendliche Wildwuchs ging viele Jahre gut. Aber es wurde allmählich unübersichtlich. Aus einer lokalen Gruppe in England waren die ersten 30 bis 40 geografischen Gruppen geworden. Zugleich hatte die Bekanntheit zugenommen. Das Konzept der rigorosen Methodik war aufgegangen und hatte dafür gesorgt, dass Cochrane Reviews dieses hohe Vertrauen genießen. Immer mehr Leitlinien und auch Organisationen wie die WHO griffen auf das zusammengetragene Wissen der Cochranes zurück. Doch irgendwann musste die Organisation erwachsen werden.
Dann so zwischen 2012, sage ich mal, und 2018 die Organisation unter Leitung dann eines CEO, also Chief Executive Officers, also eines Leiters der zentralen Charity eingetragen in England, sich zum Ziel gesetzt hat, ich denke auch richtigerweise, die Organisation etwas zu modernisieren, professionalisieren und so weiter und gewisse Prinzipien, Regeln eingeführt hat, was sind eigentlich die Aufgaben von geografischen Gruppen, gibt auch noch so ein paar andere Entitäten, wie man das dann innerhalb von Cochrane nennt, also andere Formen von Gruppen. Und das einfach so ein bisschen zu strukturieren erstmal.
Doch der Übergang zu einer weltweit agierenden professionellen Organisation vollzog sich nicht ganz so geräuschlos, wie man es von Cochrane bis dahin gewohnt war. Statt über Systematic Reviews gab es plötzlich Schlagzeilen über Streit und Krise innerhalb von Cochrane. Es ging auch darum, wie unabhängig die geografischen Gruppen von der Zentrale in London sind. Dabei gerieten dann auch die zwei starken Egos des damaligen CEOs Mark Wilson und des Direktors von Cochrane Dänemark Peter Götzsche derart aneinander, dass Götzsche am Ende die Organisation verlassen musste. Ein in dieser Form einmaliger Vorgang, der noch einmal für unschöne Schlagzeilen sorgte, auch weil der Däne eine der bekanntesten Figuren der Organisation war.
Es hat Cochrane sicherlich damals etwas erschüttert, das kann man glaube ich schon sagen, aber würde jetzt auch sagen, dass das seit einigen Jahren schon überstanden ist. Da gab es dann natürlich im Nachgang Diskussionen, wie macht man weiter, was ist richtig, was ist falsch von dem, was wir uns bisher überlegt haben, in der Vergangenheit gemacht haben. Man gab dann auch so eine Übergangsphase mit einem, im Englischen heißt dann immer so schön Interim CEO, als einer Leitung, die das dann übernommen hatte, weil dann auch der Herr Wilson ausgeschieden war ein bisschen später.
Es folgte eine Phase, in der die Organisation sich neu finden musste. Aber sie überstand die Krise und längst machen wieder die wissenschaftlichen Ergebnisse Schlagzeilen. Aus den 70 bis 80 Personen der ersten Stunde ist heute, mehr als 30 Jahre später, eine Organisation geworden, die etwa 11.000 Autorinnen und Autoren hat und rund 100.000 Menschen, die in irgendeiner Weise mit Cochrane verbunden sind. Aber was ist es eigentlich, weshalb diese Cochrane Reviews einen so guten Ruf genießen, dass bei ihnen oft auch von einem Goldstandard gesprochen wird? Da ist zum einen die völlige Unabhängigkeit von jeglichem Einfluss von Interessengruppen und vor allem von Firmen. Wobei sich dann die Frage stellt, wie finanziert sich die Organisation eigentlich?
Genau, also es gibt verschiedene Ebenen. Für die Cochrane Reviews im Prinzip eine Gruppe von qualifizierten Menschen muss entweder in ihrer Freizeit oder eben durch gezielte Finanzierung, in Deutschland gibt es manchmal auch vom ehemaligen BMBF, jetzt BMBFTR, gab es eine Ausschreibung immer zu systematischen Übersichtsarbeiten, konnte man sich bewerben und wenn man dann Geld gekriegt hat, war man im Prinzip ausgestattet, um eine solche Arbeit durchzuführen. Und so hat über Jahre, Jahrzehnte innerhalb von Cochrane weltweit die Erstellung von Cochrane Reviews funktioniert. Kleine Gruppen von Autoren, die teilweise eigenfinanziert, aber teilweise mit einer externen Finanzierung aus dem Land oder von einer Fachgesellschaft oder auch manchmal der Weltgesundheitsorganisation, wenn das Reviews sind, die dann Leitlinien informieren sollen, diese Reviews erstellt wurden. Die zweite Ebene sind die vielen Gruppen, so wie Cochrane Deutschland auch. die eben auch immer ihre eigene Finanzierung sicherstellen mussten in vielen Ländern. Und so war das lange auch in Freiburg, war das natürlich aus der Universität heraus und dem Universitätsklinikum. Die haben eine Grundfinanzierung zur Verfügung gestellt und dann eben darauf aufsattelnd eine Finanzierung für Deutschland, wie gesagt, BMBF, früher dann BMG, aber immer als Projektfinanzierung. Also da gab es dann einen Antrag mit gewissen Überlegungen, welche Aktivitäten da eine hohe Priorität haben und aufgesattelt werden können auf die Grundaktivitäten des Cochrane-Zentrums, die aus der Universität heraus und dem Klinikum finanziert werden. Und dann wurde das entsprechend durchgeführt und das wieder verteilt dann analog in anderen Ländern auch und würde vermuten, dass im Moment auch immer noch wahrscheinlich 95% aller Gruppen im Wesentlichen akademisch finanziert sind aus Universitäten weltweit.
In Deutschland ist die Situation in den ersten zwei Jahrzehnten ganz ähnlich gewesen, bis etwa 2017, 2018. Gründungsdirektor Gerd Antes hat unermüdlich darauf gedrängt, dass Cochrane Deutschland endlich auf ein langfristig nachhaltigeres Modell umschwenkt. Weg von der recht knappen Grundfinanzierung durch die Uni Freiburg und immer wieder neuen Projektanträgen, um gezielt einzelne Arbeiten durchführen zu können. Am Ende kam eine kombinierte Finanzierung über die Universität Freiburg und den Bund durch eine neu gegründete Stiftung, ebenfalls großzügig finanziert, zustande, weil endlich erkannt wurde, wie wichtig die Arbeit von Cochrane ist.
Und das erlaubt uns jetzt seit Ende 2017, Anfang 2018 für 10 Jahre gute Arbeit ohne, sag mal, Sorge und den dauernden Blick auf neue Projektanträge durchzuführen. Und das hat die Situation enorm verbessert. Da sind wir und das ganze Team natürlich wirklich ausgesprochen dankbar dem G, dass es das in dieser Form ermöglicht hat. Aber, und das ist jetzt nur das kleine Aber, wir sind jetzt in der Situation, dass diese langfristig angelegte Planung der Finanzierung über 10 Jahre eben Ende 2027 dann zum Ende kommt. Und im Moment wir natürlich im Austausch stehen mit dem BMG, ob und wie das weitergehen kann, aber da einfach noch keine Entscheidung gefallen ist. Und die Situation da natürlich auch nachvollziehbar im Gesundheitswesen ist das Geld sehr knapp. Nicht so ganz leicht ist da jetzt eine Verlängerung zu etablieren. Aber wir hoffen da sehr drauf, dass wir da in diesem Jahr aus dem BMG Signale kriegen, dass wir auch über 2027 hinaus unsere Arbeit da fortsetzen können.
Da kann man Jörg Merpohl und seinem Team in Freiburg nur die Daumen drücken, dass alles glatt geht mit der Finanzierung. Die ist übrigens für die Zentrale in England nochmal ganz anders gesichert als bei allen anderen Gruppen in der Welt. Und führt zugleich zu einem Kritikpunkt, den man immer wieder hört, wenn es um den Zugang zu den Cochrane Reviews geht.
Genau, es ist die einzige Besonderheit, dass dieses Team in England, das zentrale Team, und das ist auch so eine Feinheit abzugrenzen von dem ehemaligen englischen Cochrane-Zentrum, die im Prinzip analog finanziert waren über eine Universität in Oxford wie wir in Freiburg. Aber es gibt ein zentrales Team, was im Prinzip als Unterstützungsteam, koordinierendes Team für all die Gruppen weltweit agiert. Das ist tatsächlich zentral finanziert. Und zwar aus den Lizenzgebühren für die Cochrane Library ergebenden Einnahmen. Denn die Cochrane Library wird ja als Datenbank, so wie auch medizinische Fachzeitschriften über Wiley vertrieben, also einen großen Publisher, Verlagshaus. Daraus geben sich Einnahmen, die dann rückfließen an Cochrane zentral oder international, wie immer man das nennen möchte. Und dort gibt es ein Team im Moment von etwa 100, 120 Leuten, die global unterstützend, koordinierend wirken. Und die werden finanziert aus den Lizenzeinnahmen, also den Einkünften, die Cochrane Collaboration tatsächlich erzielt. Aber diese Gelder fließen eben nicht in die Peripherie zu den verschiedenen Gruppen oder gar einzelnen Autoren.
Genau das erklärt einen der größten Kritikpunkte an Cochrane und seinen Übersichtsarbeiten. Warum sind die eigentlich nicht frei für jeden verfügbar? Obwohl das doch eines der Ziele von Cochrane ist, das geballte Wissen frei zugänglich machen möchte. Die Gebühren finanzieren die Zentrale in London. Es wurde zwar versucht, andere Wege der Finanzierung zu finden, Jörg Merpohl war selbst dabei, aber es gelang bisher einfach nicht.
Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Großteil der Reviews für viele Menschen ohnehin frei sind. Also es ist so im Moment, dass für alle Low- and Middle-Income-Countries, wie das dann so schön heißt, also Nieder- und Mittellohneinkommensländer, Cochrane-Reviews frei verfügbar sind. Und es ist auch so, dass in den High-Income-Countries 80-85% aller Cochrane-Reviews auch in der vollständigen Version mit allen Analysen und Details frei einsehbar sind. Das Einzige, was im Moment sozusagen hinter einer Bezahlbarriere liegt, sind neu publizierte Cochrane-Reviews in den ersten 12 Monaten. Und das ist aber auch dann genau der Mechanismus, über den dann in diesen Ländern Universitäten, Entscheidungen, Krankenhausversorger in diesen Ländern dann ihre Lizenzgebühren zahlen, so wie für andere Fachzeitschriften auch. Und das erlaubt dann eben diese Finanzierung der zentralen Strukturen.
Die finanzielle Unabhängigkeit ist also der eine Grund für das hohe Vertrauen in die Arbeit von Cochrane. Der zweite ist sicherlich das rigorose Vorgehen bei der Methodik, die zudem immer weiterentwickelt wird.
Ja, also zum einen kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Methodik der Review-Erstellung und auch die, sag mal, Teilelemente, Teilschritte, die dort eine Rolle spielen, von der Art und Weise, wie Studien gesucht und identifiziert werden, wie sie qualitätsbewertet werden. Wir nennen das dann im Fachjargon Risk of Bias Bewertung, also Bewertung des Verzerrungsrisikos, wenn man das übersetzen möchte. Und auch die statistischen Methoden wurden eigentlich aus Cochrane heraus, also Leuten, die zu Cochrane beigetragen haben, über die Jahre entwickelt. Das heißt, es war eigentlich immer so ein bisschen die Gruppe von Menschen, die da nach vorne gegangen ist und eigentlich die Methodik erstmal entwickelt hat und vertreten hat und auch weiterentwickelt hat und auch immer noch weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, der eine Grund, warum sie Goldstandard sind, wenn man diesen Begriff Goldstandard verwenden möchte, auch wenn der vielleicht nicht ganz glücklich ist. Und das Zweite ist aber auch, dass natürlich gewisse Prinzipien neben der Unabhängigkeit, hatten wir schon angesprochen, auch immer, sag mal, die konsequente Umsetzung der eigenen methodischen Standards gefordert wurde für Cochrane Reviews. Und das dazu geführt hat, dass, und da gibt es auch einiges an wissenschaftlichen, empirischen Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, dass Cochrane Reviews in der Summe tatsächlich methodisch besser sind als Reviews, die in anderen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.
Cochrane verwendet einen großen Teil seiner Energie darauf, die Methoden immer weiter zu verfeinern und somit immer bessere Qualitätsstandards umzusetzen und diese auch immer zu kontrollieren und das alles auch transparent zu beschreiben. Das führt dazu, dass Reviews mehrere hundert Seiten umfassen können. Das längste, an das sich Meerpole erinnert, hat rund 900 Seiten. Doch die Sorgfalt und Genauigkeit, mit denen die Übersichtsarbeiten erstellt werden, haben ganz zwangsläufig ihren Preis. Zeit.
Wenn, sag mal, eine neue Fragestellung aufpoppt, die bearbeitet werden soll, dann kann das durchaus mal sein, dass das dann ein, manchmal zwei und manchmal auch noch länger Jahre geht, bis dann ein fertiges Cochrane Review vorliegt. Ich glaube, das ist schon eine wesentliche Schwäche auch. Insbesondere dann, wenn man sich überlegt, dass das vom, sag mal, Ablauf des Prozesses ja so ist, man sucht zu einem gewissen Zeitpunkt die wissenschaftliche Literatur, identifiziert all die Studien, die es bis zu diesem Zeitpunkt gibt, und dann führt man die eben aufwendig mit den entsprechenden Methoden, bewertet die und führt die zusammen. Wenn dann aber das Ergebnis vorliegt, dann ist das Stand, sage ich mal, September 2024. Aber wenn ich jetzt 2026 im März mich für irgendetwas interessiere, dann kann es eben durchaus sein, dass es da 2, 3, vielleicht auch 4, wenn es ein forschungsintensives Gebiet ist, 4 neue Studien gibt, die dann noch nicht Eingang gefunden haben in dieses Cochrane Review.
Ausgerechnet in der Zeit, in der die Gesundheitssysteme der Welt herausgefordert wurden, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, zeichnete sich ein Weg ab, wie das Netzwerk es schaffen könnte, das größte Manko ihrer Methode zu beseitigen.
Das heißt, wir brauchen eigentlich regelmäßig aktualisierte Reviews, und die Methodik, die sich da in den letzten Jahren abgezeichnet hat, auch ein bisschen unterstützt, in dem Sinne möchte ich fast sagen, durch die Corona-Pandemie, wo man einfach sehr schnell neue Forschungserkenntnisse generiert hat. Sogenannte lebende Reviews oder Evidenzsynthesen. Das heißt, die Idee, dass man nicht nur alle 2 Jahre so ein Review aktualisieren sollte, sondern im Prinzip eben kontinuierlich schauen sollte, gibt es neue Forschung zu einer Fragestellung, und sobald es die gibt, die dann in die entsprechenden Review-Arbeiten integrieren sollte. Und das wäre so ein bisschen, wenn man, da kommen wir vielleicht nachher auch noch hin, über die Zukunft und Vision nachdenken, das wäre etwas, wo sich eigentlich hoffentlich das Gesamtsystem entwickeln sollte, dass man eigentlich zukünftig sich wünschen würde, dass man tatsächlich aktuelle Reviews zur Verfügung hat zu allen relevanten Fragestellungen.
Dafür könnte Cochrane auf eine Technologie setzen, die viele derzeit mit Argusaugen betrachten: künstliche Intelligenz. Im Forschungsbereich wird an vielen Stellen darüber nachgedacht, wie KI eingesetzt werden kann. Und manch einer verweist auf die Probleme bis hin zur Erstellung ganzer Fake-Forschungsartikel, die nur dazu dienen, die persönliche Publikationsliste zu erweitern und den Anschein von produktiver Forschung zu erwecken. Meerpool sieht die Gefahren, die von KI ausgehen, aber gerade was den Review-Prozess angeht, blickt er vor allem auf die Chancen, um eine der grundlegenden Schwächen in den Griff zu bekommen.
Das ist so ein bisschen, sag mal, ein zweischneidiges Schwert vielleicht für uns. Zum einen muss man sagen, und so denke ich auch ganz gerne erstmal drüber nach, eine unglaublich tolle Möglichkeit. Vielleicht KI unterstützt zukünftig schneller mehr Reviews zu generieren. Wir haben ja vorher schon gesagt, sind eh noch nicht alle Fragen, die es Gesundheit oder über Gesundheit gibt, mit Cochrane-Methoden aufgearbeitet. Zweitens müssen die immer aktualisiert werden und das ist ohne Finanzierung nicht möglich. Ist so ein bisschen ein Catch-22. Aber hier bietet KI potenziell, wenn man sie gut validiert und heißt dann immer so schön responsible use, also verantwortungsvoller Einsatz von KI, dass das die Möglichkeit mittelfristig eröffnet, vielleicht besser, schneller, mehr Reviews auch aktueller zu produzieren und vorzuhalten.
Bis künstliche Intelligenz tatsächlich zu einer Beschleunigung der Reviews beitragen kann, wird es sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Bis dahin wird die Arbeit wie bisher allein von den Review-Teams erledigt. Eine der 11.000 Autorinnen und Autoren ist Sarah Messer. Sie sitzt in Köln an der Medizinischen Fakultät für öffentliche Gesundheit. Deren Direktorin ist Nicole Skötz, die schon seit 2002 mit Cochrane auch in verschiedenen leitenden Positionen zusammenarbeitet. In Köln ist eine von mehreren Evidenz-Synthesis-Units ansässig. Diese Einheiten erstellen und aktualisieren systematische Reviews, aber sie entwickeln auch Methoden weiter.
Ich bin Sarah Messer und ich komme ursprünglich aus dem Norden, aus Bremen, und habe dann aber, ja, ich sag mal, einen Kreis durch Deutschland gezogen.
Sarah Messer hat Gesundheits- und Krankenpflegerin in Hannover gelernt und dann erst einen Bachelor in Gesundheitswissenschaften an der Charité Berlin und schließlich den Master in Bielefeld gemacht. Nebenbei hat sie immer auch in der Pflege gearbeitet, während der Covid-Pandemie an der Charité auch auf der Intensivstation. Zur Cochrane-Autorin wurde sie dann durch den Wechsel in die Kölner Arbeitsgruppe von Nicole Skötz.
Unser Institut ist der Hauptstandort von dieser ISU und wir kollaborieren hier mit der Universität Düsseldorf und der Universität Oxford zusammen und bündeln damit so methodische und klinische Expertise und damit, ja, haben wir diese Anbindung an das Netzwerk Cochrane. Das heißt, man bewirbt sich nicht formal bei Cochrane und wird Review-Autor oder Autorin, sondern es ist schon eher der Weg, über eine bestehende Gruppe Teil davon zu werden, sage ich mal, oder in einem konkreten Review-Projekt teilzunehmen.
Sarah Messer hat mit 12 weiteren Autorinnen und Autoren einen Cochrane-Review zu der Frage erstellt, wie gut Yoga gegen Fatigue, also Ermüdungserscheinungen während einer Krebserkrankung, helfen kann. Das Review wurde im Mai 2025 veröffentlicht. Es war ihr erstes Review, bei dem sie zudem die Hauptautorin war. Für die Erstellung hat sie natürlich Unterstützung bekommen.
Wir haben zum Beispiel ein Cochrane Handbook, also ein Handbuch, an dem wir uns orientieren können, wo wir alles nachschlagen können, wenn wir an methodische Fragestellung kommen, wo man vielleicht mal nicht weiß, wie sollen wir damit umgehen oder wie sollten wir das berichten, ist das alles vorab schon festgelegt.
Dieses Handbuch für medizinische Interventionen wie Medikamente oder Therapien oder so hat mehr als 700 Seiten. Und es gibt auch noch eines mit über 400 Seiten für diagnostische Tests. Beide sind online frei zugänglich. Wer also mal wissen will, wie man ein solches Cochrane Review erstellt und was man alles beachten muss, der kann da gerne mal reinschauen. Der erste Schritt eines solchen Reviews startet immer erstmal mit einem Protokoll.
Das kann man sich wie so eine Art Studienplan vorstellen. Das muss vorab veröffentlicht werden. Hier legt man einfach genau fest, was wollen wir eigentlich machen. Das ist ein wichtiger Schritt, um Transparenz herzustellen. Und es ist eben wichtig, dass diese Forschung auch reproduzierbar ist. Das heißt, es muss eben vorab veröffentlicht sein. Es muss irgendwie nachlesbar sein, was wir ursprünglich geplant haben.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind zwei essentielle Aspekte jedes Reviews und generell natürlich von guter Wissenschaft.
Es geht darum, dass man am Ende die Ergebnisse nicht beschönigt, also dass wir am Ende nicht in der Forschung ja vielleicht Teilschritte einfach weglassen, weil sie nicht zu den Ergebnissen geführt haben, wie wir eigentlich wollten. Also es geht da wirklich um Transparenz. Und dieses Protokoll wird auch durch einen Peer-Review-Prozess geschickt. Also es wird vorher auch schon einmal von Expertinnen bei Cochrane begutachtet und zur Veröffentlichung freigegeben. Das heißt, es hat da schon einen Qualitätsschritt. Und sobald dann dieses Protokoll veröffentlicht ist, können wir mit der Arbeit starten.
Dass sogar schon das Protokoll erstmal noch begutachtet werden muss, verdeutlicht vielleicht schon ganz gut, warum Cochrane Reviews so viel Zeit brauchen. Und mit dieser Liebe zum Detail geht es weiter.
Der erste Schritt ist in der Regel dann die Suchstrategie, die ich eben schon erwähnt habe. Da ist es so, dass viele Suchbegriffe gesammelt werden, die in diesem Bereich wichtig sind, wie Yoga oder Bewegung und ja noch ganz viel verschiedenste Suchbegriffe. Und die können dann auf eine ganz gewisse Art und Weise miteinander verknüpft werden. Das sieht dann ganz kryptisch aus. Also dann hat man Seiten voll mit verknüpften Begriffen. Und diese Suchstrings, nenne ich sie mal, können dann durch Online-Datenbanken geschickt werden. Und dann haben wir am Ende eben eine gewisse Anzahl an Treffern. Also dann haben wir eine Riesenliste an Studien, die wir uns dann im nächsten Schritt beim Screening genauer anschauen. Erstmal eher oberflächlich. Also der erste Schritt im Screening ist erstmal nur den Titel und die Kurzzusammenfassung anzuschauen. Das läuft auch schon nach dem Vier-Augen-Prinzip. Also hier braucht man schon mindestens zwei WissenschaftlerInnen. Und screent erstmal durch diese Suche durch und kann schon anhand von vorab definierten Ein- und Ausschlusskriterien entscheiden, welche Studien sind für unser Review relevant und welche können ausgeschlossen werden. Dieser Schritt alleine kann schon relativ lange dauern. Wir hatten jetzt in unserem Review 6.500 Treffer, aber das kann auch noch weiter nach oben gehen, diese Trefferzahl. Wenn wir dann diesen Schritt abgeschlossen haben, haben wir eine gewisse Anzahl an Volltexten. Das ist dann schon eine reduziertere Zahl, vielleicht ungefähr 100 Volltexte, wo man dann wirklich in diese Studien reingeht, sich den Volltext anguckt und ganz genau schaut, was haben hier die WissenschaftlerInnen gemacht und passt das zu unseren Kriterien. Und am Ende haben wir dann eben eine gewisse Anzahl an Volltexten, die dann für unser Review eingeschlossen werden.
Am Ende blieben 21 von 6.500 Studien übrig, die zum Gesamtergebnis beitragen. Die Gründe, warum Studien rausliegen, sind vielfältig. Das, was man haben will, sind natürlich die kontrolliert randomisierten Studien. Also Studien, bei denen es eine Kontrollgruppe gibt und bei denen die Teilnehmer per Losverfahren den beiden Gruppen zugeteilt werden. Die eine Gruppe erhält dann zum Beispiel das Medikament, die andere ein Scheinmedikament, also ein Placebo. Am besten ist alles noch verblindet, das heißt weder die Teilnehmer noch die Ärzte und Ärztinnen wissen, wer ein Placebo bekommt und wer nicht. Mit diesem Studiendesign kann man letztlich kausale Zusammenhänge herstellen, also wirklich sagen, ob ein Mittel nun wirkt oder nicht. Entsprechen die Studien also nicht diesem Aufbau, fliegen sie in der Regel raus. Aber es gibt auch noch andere Gründe.
Und dann brauchte ich natürlich die Yoga-Intervention. Also die Leute, die Teilnehmenden der Studien sollten Yoga gemacht haben und nicht nur meditieren zum Beispiel. Also ich habe dann für mich oder für uns haben wir definiert, was soll irgendwie so Teil dieser Intervention sein und das muss auch erfüllt werden.
Man ahnt schon, das ist eine Menge kleinteiliger Arbeit. Für Sarah Messer war es das erste Cochrane Review und sie hat rund 2 Jahre gebraucht, bis es fertig war.
Ich würde schon sagen, die Zeit und der Aufwand, also wenn man dann dieses Projekt startet und man dann diesen Berg sieht, das ist schon eine Herausforderung. Und natürlich diese methodischen Schritte bis ins kleinste Detail so durchzuführen. Für mich war das erste Cochrane Review oder auch das erste Review. Und ich musste mich da schon erheblich einarbeiten und habe natürlich auch extrem tolle Unterstützung von unserem Institut bekommen. Aber das ist gar nicht so einfach. Also man muss wirklich sich da reinfuchsen, sage ich mal. Und man trifft immer wieder auf Herausforderungen.
Wie so oft bei solchen Mammutaufgaben sind es dann oft die winzigsten Details, auf die es ankommt und die einem ganz schön Nerven kosten.
Eine Sache, die mich hier zum Beispiel an den Rande der Verzweiflung gebracht hat, sage ich mal, ist so die Herausforderung, wie wird eigentlich krebsbedingte Fatigue gemessen? Es gibt natürlich verschiedenste Fragebögen und alle meine Studien oder viele dieser Studien haben ganz verschiedenste Fragebögen verwendet und diese Fragebögen funktionieren nicht alle gleich und das ist dann für so ein Review nicht so einfach. Manche messen dann zum Beispiel, vereinfacht gesagt, wie müde sind sie zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Andere messen, wie stark hat sich ihre Müdigkeit im Vergleich zum Start verändert. Und diese Veränderungswerte, die lassen sich nicht immer sinnvoll miteinander vergleichen oder zusammenfassen. Und dann ist es so, dass andere Fragebögen dann zum Beispiel in verschiedenste Richtungen skaliert sind. Also bei manchen bedeutet dann ein höherer Wert, die Fatigue ist höher und bei anderen ist es genau andersrum. Und das ist methodisch nicht einfach, das zusammenzufassen. Und da mussten wir ja so ein bisschen, ich sag mal, rumrechnen, damit wir das überhaupt zusammenbringen können. Dass sonst hätte das alles überhaupt keine hochwertige Aussagekraft gehabt. Und das war schon nicht so einfach für mich, das zu verstehen und mich da reinzuarbeiten.
Aber natürlich muss auch Sarah Messer das Review nicht alleine erstellen. Cochrane Reviews sind immer Teamwork. In diesem Fall von einem ziemlich großen Team, weil Messers Arbeit nur eine von 5 Arbeiten zu einem ganzen Komplex ist.
Das ist, in diesem Fall sind es so viele, weil wir dieses 5er-Paket haben und da gegenseitig immer auch Co-AutorInnen waren, weil wir viele der Schritte gemeinsam gemacht haben und uns also einfach in einer extrem engen Abstimmung diese Reviews gestaltet haben. Und für viele der Schritte mindestens immer 2 WissenschaftlerInnen gebraucht werden. Also wir arbeiten nach einem 4-Augen-Prinzip, was eben bedeutet, dass wir ja immer mindestens zu 2 sein müssen. Dann haben wir eine Informationsspezialistin oder Suchspezialistin, besser gesagt, die dafür verantwortlich ist, die Suchstrategie zu entwickeln. Das ist eben ein besonderer Schritt in der Gestaltung dieser Übersichtsarbeiten. Dann haben wir mit PatientInnenvertretungen zusammengearbeitet, um eben diese Betroffenensicht mit einzubringen. Und dann haben wir ja nur aus unserer Sicht diese methodische Expertise, aber was Bewegung angeht oder auch was die Onkologie angeht, habe ich natürlich nicht inhaltliche Expertise. Und dadurch ist es in der Regel so, dass eben auch so eine fachklinische Beratung oder Expertise vertreten ist.
Man merkt also, ein Cochrane Review braucht enorm viel Manpower und wirklich viel Zeit. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass eigentlich nichts Richtiges bei rauskommt. Kein eindeutiges Ergebnis. Die Übersichtsarbeit zum Intervallfasten ist so ein Fall, denn auch hier sind die Aussagen zu der Abnehmmethode noch recht unsicher. So etwas macht Cochrane dann aber immer auch deutlich, auch wenn die Schlagzeilen in den Medien etwas anders klangen. Zum Intervallfasten heißt es dann bei Cochrane:
Im Vergleich zu anderen Diäten reduziert Intervallfasten das Körpergewicht bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas möglicherweise nicht oder nur minimal, aber wahrscheinlich etwas mehr als ohne gezielte Ernährungsintervention.
Bei den Untersuchungen des Eagle-Monitors gibt es ja auch immer mal wieder ein unklares Ergebnis, das Nutzerinnen und Nutzer dann meist etwas ratlos zurücklässt, weil sie dann nicht wissen, ihr hilft es jetzt oder nicht. Wie frustrierend muss es dann für eine Autorin wie Sarah Messer sein, wenn man so viel Arbeit da reingesteckt hat? Doch Sarah Messer hat mit solchen Ergebnissen eigentlich gar kein Problem, denn sie findet, auch solche Ergebnisse sagen etwas aus.
Genau, also ich würde schon sagen, dass das auch ein Ergebnis ist und dass das auch immer zu mehr Forschung führen kann. Also wenn ein Ergebnis ist, wir haben hier keine hohe Sicherheit in die Evidenz, dann ist das ja etwas, worauf viele andere Studien aufbauen können. Also ich habe das gar nicht als so frustrierend empfunden, aber ich verstehe natürlich, dass Sie das nachfragen.
Solche Ergebnisse mögen unbefriedigend für Patientinnen und Patienten sein, aber für die Forschung helfen sie, blinde Flecken zu identifizieren. Weil man weiß, wo man nichts weiß und damit weiß, wo man genauer hinschauen muss. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der speziell mit Cochrane zu tun hat, warum sich der ganze Aufwand für Sarah Messer auf jeden Fall lohnt.
Das macht natürlich auch alles Spaß. Das Schöne ist natürlich, dass diese Arbeiten in der Regel nicht, ich sag mal, im Regal verschwinden, sondern Cochrane Reviews werden sehr gerne in medizinische Leitlinien aufgenommen, also in evidenzbasierte Leitlinien. Und das führt natürlich dann dazu, dass diese Evidenz, die wir erarbeitet haben oder bereitstellen, direkt in die Versorgung wirken kann. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf, dass ich ursprünglich vom Krankenbett eigentlich komme, führt schon zu einer intrinsischen Motivation bei mir, mich durch diese Methodik durchzuarbeiten, weil es einfach wirklich, wirklich Auswirkungen für die Versorgung haben kann.
Wer jetzt wissen will, was eigentlich in Sarah Messers Cochrane Review rauskam, den Link zur Studie stelle ich in die Shownotes. Und das war's für dieses Mal. Das war der Eagle Podcast. Dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Mein Name ist Markus Anhäuser, macht's gut, bis zum nächsten Mal.